Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Doch, du darfst begrüßen. Komm, Basti.
Hallo, da sind wir wieder. Die Friends in Crime, eure süßen Fickies mit der vorletzten Folge dieser Staffel. Und jetzt kommt die wundervolle Sandra Sprünken. Wir haben sie extra aus einer Nonnenschule in Südfrankreich geholt, damit sie heute für uns etwas vorliest. Hallo, Sandra.
Was hast du dir denn in den Kaffee getan?
Ich hatte gerade...
Wow.
Wie war mein Kaffee?
Ja, ich hätte mehr Milch gebraucht.
Der ist richtig, der ist lecker. Warum mag keiner meinen teuren Scheißkaffee, verdammte Axt? Niemand mag den.
Bitter.
Aber bitter?
Ja, nur weil ich jetzt.
Das ist
auch
halt eine starke, das ist eine intensiv gebraute chilenische Espresso-Bohne. Reduziert gekauft. Aber sehr lecker. Ich mag das so.
Jetzt,
aber meine Frau
mich.
Mag das auch nicht. Die trinkt ja auch Pulverkaffee.
Nächstes Mal wieder Rührkaffee, ganz genau.
Aber ich habe extra diese Maschine gekauft für die Küche.
Doch, ich glaube, das Verhältnis Milch und Kaffee war einfach nicht meins.
Ich trinke schwarz normalerweise. Schwarz wie die Seele. Das einfach her damit. Müssen wir rausschneiden.
Kriegen wir dafür jetzt eine Klage?
Können wir das piepsen, damit niemand weiß, welche Prominente ich gerade genannt habe?
Toll, ist gepiepst hiermit. Sehen wir offiziell als gepiept an. Toll. Aber eigentlich hätte ich begrüßen müssen und ich wäre ganz anders eingestiegen, denn ich hätte einfach nur gerufen, Salvete Fickies.
Salve.
Quod agis. Glaube ich. Glaube, dass das so ausgesprochen wird. Ich glaube, dass das so heißt. Ich kann kein Latein.
Alea acta est tu Claudio.
Aber Salvete Fickies als Begrüßung stark.
Gefällt mir gut.
Oder?
Grüßt euch, ihr Gefickten. Temuri, Turi, Te Salutant. Nee, wie geht's nochmal? Die Todgegrüßten. Te Fiki, Te Salutant. Die Fickenden grüßen euch. Die Todgeweihten grüßen euch. Das sagt man ja. Das haben ja die, man weiß ja, haben die Gladiatoren dem Kaiser entgegen immer gesagt als Gruß. Die Todgeweihten grüßen
euch. Die Fickies grüßen euch, ja. Ja. Und vielleicht ahnt ihr jetzt schon, unser Fall spielt nicht in der Jetztzeit. Es ist ein historischer Fall. Wir werden zurückkatapultiert, um Gottes Willen. Katapultere.
Wir kapitulieren.
Latein.
Du hattest du Französisch in der Schule?
Bien sûr, oui.
Aïe.
Et toi?
Non.
Du sprichst ja nicht mal richtig Deutsch.
Nee, ich spreche nicht Deutsch. Also ja, ich hatte Latein. Ich hatte zum Glück Natascha vor mir sitzen, die eine 1 hatte und immer ihren Zettel hochgehalten hat im Unterricht, sodass ich abschreiben konnte. Ich kann kein Wort. Französisch hat mich aber auch, im Nachhinein hätte ich es gerne gelernt. Ich finde Franzosen beim Sprechen zu hören, ist ja eine sehr, sehr, sehr melodische Sprache. Allerdings macht mich eine Franzosen immer nervös, dass die, wenn die reden, wenn man richtig Franzosen sprechen hört, klingen die immer so, als wenn die sich während des Redens überlegen, was sie gerade sagen wollen. Ich weiß immer nicht, warum reden die so? Warum ist da immer so eine Denkpause?
Ich glaube, das sind Wörter.
Latein dagegen, salia valva act, act, sagt, macht.
Sagt, ja. Der Sack.
Alea acta est.
Also, es geht 50 Jahre nach Christus.
Ah, ja,
es geht ins alte Rom.
Aus der Zeit meiner Oma.
Ich habe uns römische Namen gegeben und rausgesucht. Das finde ich nur passend für den Fall. Also ich
Wer
hätte
ich?
Für dich Bastilianus Bielendorfius Gelsensis. Also Bastian Bielendorfer aus Gelsenkirchen.
Mhm.
Wie findest du es? Wie würdest du gerne heißen? Hast du noch andere Wünsche?
Nö, also Maximus Romulus hätte ich jetzt auch genommen,
nee.
Aber nein, Bastian, Bastilianus Gelsenkirchensis, Opferus,
fehlt noch.
Opferus, Sacrificius, der ins Klo gesteckt wurde.
Bastilianus Opferus Saccus sitzt hier bei mir.
Der Opfersack, ja.
Römischer Nichtstatthalter.
Wie heißt du bitte?
Latrinenreiniger. Ich heiße Alexandrina Spruncius Edere Senex Edere, wegen Essen, alten Essen.
Das ist aber clever.
Stark, oder?
Gut, ja, ist stark.
Da du ja unsere kleine Filmmaus bist, bester Film aus der Zeit? Hm? So Gladiatorenfilme, Sand, ja, Schweiß, gut, Blut, viele, Pathos.
Viele sagen natürlich das 2000er Epos Gladiator von Ridley Scott mit Russell Crowe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er den Oscar bekommen hat. Es könnte sein. Ja. Russell Crowe damals noch relativ unbekannter, na unbekannt ist so, aber nicht annähernd so bekannter australischer Darsteller, der mit der Darstellung des Maximus, klar, ich bekomme meine Rache in dieser Lidus. Welt oder der nächsten. Joaquin Phoenix, auch zu der Zeit noch relativ unbekannt.
Stimmt. Ist ja auch dabei, ja.
Sehr ja, gut. Peter O'Toole ist dabei. Da sind viele, viele große. Richard Harris ist dabei. Ist Peter O'Toole dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall viele große dabei. Und für mich, wenn man in das Genre des Sandalenfilms geht, wie so er in toll. Den 70er und 60er Jahren bezeichnet wurde, da war ja die große Zeit der Filme aus der Römerzeit. Ja, sowas wie Argon und Jason und die Argonauten und solche Sachen, die aber deutlich trashiger angelegt waren, ist Gladiator von dieser Zeit schon mein Lieblingsfilm. Wobei das auch ein Feld ist, in dem ich nicht viel unterwegs bin. Western und alles in dem Bereich hat mich nie richtig interessiert. Ich habe in meinem Leben 3 Western gesehen. Ich mag Western zum Beispiel überhaupt nicht.
Kennst du denn Spartacus und Ben-Hur noch? So um so ja, ganz alte Sandalenfilme mal zu Klassiker natürlich. Bedienen?
Ben-Hur. Ja, Ben-Hur. Charlton Heston als großer Ben-Hur, ja. Ja, habe ich gesehen als Kind. Wurden mir mal von meinem Vater natürlich gezeigt, weil das die wirklich größten Epen zusammen mit vielleicht Lawrence von Arabia waren, die es in den 60er Jahren gab von Inszenierungen. C.C. Beale, die Mill, wahnsinnig aufwendig und so. Aber da war ich, das waren halt schon Anfang der 90er, weißt du, als ich das gesehen habe. Und dementsprechend war ich schon Indiana Jonesifiziert und Star Wars und so. Ja, du kannst, wenn du Star Wars Indiana Jones hast, guckst du nicht Ben-Hur.
Nee, ist
weil es zu kompliziert ist und auch zu viel Story und Gelaber.
Aber wir reisen jetzt in diese Zeit zurück. Wir reisen in die Welt des Römischen Reiches, the Roman Empire, in das alte Rom.
Das war eine schöne Zeit.
Das war gut damals. Gerade für uns Frauen top. Kann ich wirklich empfehlen. Zeitreisen als Frau. Also wir reisen ins Jahr 54 nach Christus. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber weit zurück halt einfach.
Lange her.
Ja, und jetzt würde ich euch und auch dich, Basti, bitten, stellt euch vor, ihr seid einfach ein römischer Bürger. Ich nenne euch jetzt einfach mal Lucius. Und ihr seid auf dem Weg zu einem Abendessen bei einem einflussreichen Senator. Die Sonne geht langsam unter. Taucht die riesigen römischen Tempelanlagen des Forums in so schön goldenes, gleißendes Licht. Der weiße Marmor glänzt, die goldenen Adler auf den Standarten der Legionen funkeln und man hört halt sehr, sehr viele Dinge. Klar, altes Rom, lautes, chaotisches Stimmengewirr, das Klappern von Streitwagen auf dem Kopfsteinpflaster, das Geschrei der Händler, die ihre Waren verkaufen wollen. Es riecht hier nach frisch gebackenem Brot. Aber auf jeden Fall auch nach dem Schweiß der vielen Menschen, die sich durch die engen Gassen drängen. Und es gibt natürlich auch immer etwas Gestank, der aus den Abwasserkanälen, die die Römer ja erfunden haben, unter der Stadt aufsteigt. Es muss damals wahnsinnig gestunken haben, will ich nur mal sagen.
Ich glaube wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger als in Paris des 14. Jahrhunderts oder 18. Jahrhunderts, weil du da mal klimatisch den Unterschied hat es, dass es zumindest trocken war. Weißt du, wenn es dann noch schlammig und sumpfig ist, so wie jetzt Paris oder so, da wird es dann richtig ekelhaft. Aber ja, klar. Also, obwohl auf der anderen Seite, sie haben Kanalisation gehabt. Also ich meine, das ist ja schon beachtlich.
Schon Anfang.
Ich war in Pompeji mal und das ist ja damals untergegangen, der Vesuv ist aufgebrochen und so.
Nachdem du da warst, ne?
Nachdem ich da war und du bist, also ich fand das unfassbar, wie hochentwickelt die waren. Also
klar.
Wahnsinn. Wahnsinn. Unfassbar, also tausende Jahre her, Frischwasserversorgung, Puff, alles da, was man braucht.
Alles, was man zum Leben braucht. Wenn wir jetzt so auf die damalige Zeit gucken, vor allen Dingen auch sehr stark geprägt durch Gegensätze. Also man hat irgendwie unvorstellbaren Reichtum, so die Senatoren in diesen schneeweißen Togas, die man ja kennt. Teilweise werden die Leute in Sänften über die Köpfe der Armen hinweggetragen, ganz skurrile Bilder. Es gibt natürlich auch unvorstellbares Leid in den Gassen, in den Straßen, Bettler, Sklaven, dann auch Menschen aus dem Krieg, die teilweise verkrüppelt sind. Und all das seht ihr, bevor ihr am Haus des Senators ankommt. Der lebt natürlich in einem Palast, klar, ist ja logisch. Die Sklaven nehmen euch euren Mantel ab, führen euch in einen prachtvollen Saal. Man sieht da alles, was so zu Prunk dazugehört. Marmor, Mosaike, teure Stoffe. Und ihr werdet auf einer weichen Speiseliege platziert.
Die Speiseliege.
Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht im Wohnzimmer?
Ist das wie Speisewagen in der ersten Klasse beim ICE?
Ja, ich habe die von Ikea, die Liga-Fick. Die ist super.
Liga-Fick.
Da kann man sich so draufsetzen, ne? Nee, anstatt eben aufrecht auf dem Stuhl zu sitzen, das war damals nämlich nur was für die ganz einfachen Leute. Also es war wirklich nur für die untere Schicht. Werdet ihr angewiesen, euch niederzulegen auf der Speiseliege?
Komisch, weil im Liegen essen echt scheiße ist, ne? Also wenn jeder, der mal versucht hat, auf der Couch liegend irgendwie was außer einem Sandwich zu sich zu nehmen, ist immer eine Sauerei, ist irgendwie unbequem.
Ja, aber das war damals,
war das halt
ging es nur so, war es das ultimative Zeichen von Status und Luxus. Also da, du hast dich dann wirklich hingelegt, der Sklave hat dir wahrscheinlich die Kissen so in den Rücken gepolstert, dass du auch gut liegen kannst. So ein bisschen leicht seitlich haben die ja immer gelegen, auch wenn man sich die Bilder anguckt, so auf dem linken Ellbogen, sagen wir mal, abgestützt. Man liegt aber dann sehr entspannt, halb seitlich auf so einem weichen Polster. Eine Hand ist immer frei, weil die greift ja jetzt die ganze Zeit über Stunden zum Essen oder halt natürlich auch fröhlich zum Weinglas. Und dieses Essen in diesem Halbliegen ist halt nicht Faulheit, sondern das ist eigentlich eine Machtdemonstration. Weißt du, es ist so dieses, ich bin so wichtig, ich muss mich hier nicht mal zum Essen hinsetzen. Mhm. Ich kann das alles aus dieser lässigen Haltung raus so ein bisschen machen.
So mache ich das auch, wenn ich meinen Iskender esse. Mhm.
Du siehst aber aus wie David Hasselhoff, der seinen Burger isst, ja, aber okay.
In eine Badewanne.
Tatsächlich haben die alle so gegessen wie der. Also da geht auch viel daneben, das wird dann natürlich weggeräumt.
Bäh.
Ja, der Wein fließt in Strömen, es werden Gerichte aufgetragen, von denen man wirklich nur träumen kann. Das waren ja auch damals so 50 Gangmenüs, ne? Austern, auch exotische Dinge, gebratene Flamingozungen.
Wollte ich gerade sagen, Flamingozungen hatte ich mal als Frage in der Quizshow und wusste das durch Zufall, dass die das wirklich gegessen haben.
Das war
was für ein ineffektives Essen, jeder Flamingo hat nur eine Zunge.
Ich habe noch was gefunden, wo ich auch dachte, okay, der gefüllte Siebenschläfer. Das war die Weihnachtsgans der Römer.
Das ist der Spitzname von Özcan Kosa, aber okay, der gefüllte Siebenschläfer. Ja,
das sind so wirklich die edelsten Speisen damals. Und jetzt bist du da angekommen, Basti, und auch ihr, liebe Fickies, wo ich euch mit hinnehmen möchte, in der High Society von Rom. Rom lieben wir doch als Stadt erstmal schon mal.
Ja, absolut.
Auch das alte Rom, das neue Rom.
Ich war nur einmal da.
Ja, das reicht mir schon mal für den ersten Eindruck.
Ich war 5.
Okay, das wird dann doch knapp. Rom ist toll, Italien ist toll.
Ich weiß nur, dass wir die Stadt wieder verlassen haben, weil glaube ich, umgerechnet damals ein Nudelgericht 25 Mark gekostet hat.
War zu teuer.
Mein Vater hat gesagt, wir fahren.
Klar. Weißt du irgendwas geschichtlich über so 54 nach Christus, irgendwas, was uns bei einer Einordnung helfen könnte als Lehrerkind?
Hat viel geregnet, ne? Weiß ich nicht.
Es hat viel geregnet. War ein sehr regenreiches Jahr. Ja, regenreichste seit Beginn der Aufzeichnung.
Relativ, also naja, also ich, nö. Ich weiß nicht, wer Kaiser ist zu der Zeit.
Da kommen wir auf jeden Fall zu.
Caesar? Nein.
Nein,
Caesar ist nicht. Nein.
Du hast dich jetzt schon bildlich aber bei diesem Senator im Bankettsaal eingefunden.
Absolut,
auf deiner Liege.
Ich habe mich auch schon ein bisschen bequem gemacht.
Genau, und da kannst du auch schön liegen bleiben, weil wir gehen jetzt woanders hin. Tschüss.
Also.
Wir steigen jetzt hinab, tief hinab, unter die ganzen wunderbaren Marmorböden, unter deine Sänfte, unter Rom. Und zwar reisen wir in das Herz der Stadt. Den Mamertinischen Kerker.
Der Mamertinische Kerker.
Mhm. Der liegt am Rande des Forum Romanums. Da wirst du dich jetzt als 5-Jähriger wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber das kennt man ja. Mitten in der Stadt am Fuße des Kapitolhügels. Und dieser Ort wurde bewusst gewählt, denn die Feinde Roms sollen dort im Kerker, aber auch im Zentrum der Macht eingesperrt sein. Also es ist auch nicht der Ort für normale Verbrecher. Das
Super
ist wirklich,
Schurken.
Ja genau, Staatsfeinde, die ganz wichtigen Leute packt das römische Imperium dahin. Gestürzte Könige, Kaiser, wie du eben gesagt hast, die schlimmsten Mörder und alle sitzen da wirklich und warten auf die Hinrichtung. Und jetzt waren wir eben schon beim Geruch. Also das ist bestimmt fies. Lehmboden, schmutziges Wasser, Schimmel, Gestank aus Fäkalien, da werden die jetzt auch nicht so richtig gut sauber machen. Keine Fenster natürlich, wir sind ja in einem Kerker unterirdisch.
Klingt mal nach meiner Studentenwohnung der ersten.
Oh, bitte. Hm? Unfassbar düster, ne? Das Licht kommt vielleicht von einer einzelnen Fackel, die irgendwo draußen entfernt im Gang flackert.
Klingt immer noch nach meiner Studentenwohnung.
Es bleibt auch so. Das einzige Geräusch ist das monotone Tropfen des Wassers oder vielleicht mal das ferne, verzweifelte Wimmern eines anderen Gefangenen.
Klingt immer noch danach. Mhm. Bleibt dabei.
Und in einer dieser dunkelsten Zellen dort in diesem Kerker sitzt eine Frau. Wir wissen nicht genau, wie lange sie schon hier ist. Vielleicht einige Wochen, vielleicht sind es auch schon Monate. Wir wissen aber, sie ist keine Römerin und das sieht man ihr auch sofort an. Ihre Gesichtszüge sind anders, ihr Blick ist fremd in dieser Stadt, denn sie kommt aus Gallien, den wilden eroberten Provinzen im Norden.
Nur ein kleines Dorf hat sich gegen die Römer aufgelehnt.
Mhm. Gallien kennen wir natürlich von Asterix und Obelix.
Ja.
Hast du das früher geguckt oder die Comics gelesen?
Alle Comics gelesen als Kind. Alle. Oh. Ja, mein Vater hatte ein Sammelband, also wo alle drin waren. Und die Ära Uderzo und Goscinny, also Uderzo war, glaube ich, der Zeichner und Goscinny, der Architekt der Geschichten, die habe ich alle gelesen. Die neuen kenne ich nicht mehr.
Hast du die Filme auch gesehen? Weil die habe ich geguckt.
Habe ich alle gesehen. Ja.
Mein Liebster ist der
Paragraph
mit den 10 Prüfungen.
Oh.
Nee, der Passierschein, A38, Passierschein. Oder?
A38, genau, ja.
Der, ja.
Ja, das waren ganz tolle Geschichten. Für mich war es echt ernüchternd, als ich so Teenager war und realisierte, dass das hier alles fiktiv war. Also es gab dieses Dorf ja nicht mal annähernd. Gab es alles nicht.
Leider nicht, aber immerhin haben wir jetzt heute eine Gallierin schon mal in der Geschichte. Und ich darf schon mal sagen, die ist auch rebellisch. Also
geile, rebellische Gallierin.
Vielleicht machen wir da ein bisschen was raus, auch wenn die Asterix- und Obelix-Geschichten komplett erfunden sind. Die Augen dieser Frau haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Sie beobachtet die Ratten, die sich um einen Brotkrümel streiten. Sie lauscht und hört die Schritte der Wachen, deren Rhythmus sie längst auswendig kennt. Sie ist hier und sitzt im Kerker ein, weil sie des mehrfachen Mordes angeklagt ist. Ihre Waffe ist unsichtbar und still. Sie wächst auf den Feldern und in den Wäldern ihrer Heimat. Sie ist eine sogenannte Venefica. Eine Giftmischerin. Die Leute flüstern, sie könne einen Mann mit einem einzigen unauffälligen Blatt töten. Sie könne den Tod so langsam herbeiführen, dass er wie eine Krankheit aussieht. Oder so schnell, dass das Opfer mit dem Becher in der Hand erstarrt. Und sie sitzt jetzt eben dort in dieser Zelle. Sie weint nicht, sie schreit nicht. Ihre Hände liegen ruhig in ihrem Schoß und sie wartet. Ich muss sagen, immer wenn so in historischen Erzählungen Frauen überhaupt genannt werden, oder irgendwas überhaupt aktiv tun und tun können, dann bin ich direkt dabei. Ich bin so, you go, girl.
Sis!
Wir finden in den Geschichtsbüchern ja sehr wenig statt. Vor allen Dingen in irgendwelchen Positionen, wo wir etwas verändern konnten. Deswegen, genau, sis, lass mal
krachen.
Lass mal gucken.
Ja, es war eine andere Zeit, ne? Da musste man für die Schlagzeilen schon Leute vergiften. Sonst ging es wieder ab in die Küche.
So ist es leider, ja. Plötzlich durchbricht ein Geräusch die Stille. Das rhythmische Stampfen von schweren Sandalen und das leise Klirren von Rüstungen nähert sich. Das Fackellicht im Gang wird heller und die Schatten in ihrer Zelle ziehen sich zurück. Zwei Prätorianer, das ist die persönliche Leibgarde des Kaisers, bleiben mit ihren imposanten Helmen, die hatten immer oben diesen roten Besen drauf, und den purpurnen Umhängen vor ihrer Zelle stehen. Einer gibt dem zuständigen kleinen Wärter ein kurzes, verächtliches Nicken und mit einem lauten metallischen Quietschen schiebt der Wärter den rostigen Riegel zur Seite. Die schwere Holztür schwingt ächzend auf und schlägt gegen die feuchte Wand. Die Fackel beleuchtet die Zelle jetzt taghell. Der Anführer steht dort, spricht und sagt, Achtung, jetzt kommt wieder mein Latein, Imperatrix vult te videre. Weißt du, was das heißt?
Der Kaiser möchte dich sprechen.
Die Kaiserin will dich sehen, ja. Imperatrix.
Ah, ja.
Imperator wäre wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Imperatrix klingt schon sehr geil. Also klingt, wenn ich eine Domina wäre.
Imperatrix.
Ich wäre auf jeden Fall Imperatrix mein Name. Ja, die Kaiserin will dich sehen. Diese Worte hört sie und dann wird sie von jetzt auf gleich ins gleißende Licht des kaiserlichen Palastes gerufen. Die mächtigste Frau der Welt damals, Agrippina, hat ein Problem und die Gefangene aus Gallien ist die einzige Lösung. Bam, bam, bam.
Die Angie Merkel der Römerzeit.
Absolut, ja, das finde ich einen ganz tollen Vergleich. Ich habe dir einfach mal einige Darstellungen und Bilder von, wo sind sie? Von der lieben Person im Kerker mitgebracht. Ich sage dir noch nicht, wie sie heißt. Ich zeige dir nur einmal Fotos. Fotos vor allen Dingen. Ja, genau. Selfies, die sie damals gemacht hat. Die habe ich von ihrem Instagram-Profil. Natürlich, ich zeige dir einmal zwei
Meistens
Bilder
sind die
oder
ja
Darstellungen.
Sehr idealisiert gewesen, ne?
Das ist in dem Fall auch so, das wirst du jetzt auch hier direkt sehen. Schau mal hier.
Sieht recht idealisiert aus.
Was fällt dir auf? Ich zeige nochmal ein weiteres Bild. Schlechte Körperhaltung. Sie sitzt schief mit einem Apfel in der Hand.
Naja, sie hat ihr Mordwerkzeug in der Hand, ne? Nämlich wahrscheinlich Gift mit einem Schierlingsbecher oder sowas. Es ist eine schwarze Katze drauf, also da ist Symbolik mit im Bild. Und sie ist ziemlich hell, ne? Und sehr rothaarig für die Zeit. Aber sollte mir da jetzt irgendwas ins Auge fallen, was noch ganz besonders ist?
Nee, also ich finde, sie ist aber trotzdem, wie du sagst, idealisiert oder sehr schön dargestellt. Das hätte man ja auch anders wählen können bei einer Verbrecherin. Sie hat diese roten Haare. Ich habe das mal nachgeguckt. Also damals waren die roten Haare noch gar nicht mit Hexen assoziiert. Das war also nicht so. Es ist jetzt nicht, dass das ein Stereotyp ist, so wie er ja dann im Mittelalter entstanden ist, sondern das zeigte einfach nur, dass sie fremd ist, weil in Rom hatten sehr, sehr wenige Menschen rote Haare, aber in den Regionen Galliens, wo sie herkommt, ist das relativ häufig gewesen. Deswegen wird sie natürlich auch so dargestellt, damit man sozusagen ein bisschen darauf auf die Herkunft schlussfolgern kann. Und sie soll auch durch die Symbolik, die Gewänder, die sie trägt, wie sie die trägt, auch wie sie auf den Bildern dargestellt ist, in was für Posen sie sich befindet, natürlich auch als verführerisch dargestellt werden. Weil auch damals rote Haare war überhaupt nicht dämonisiert wie später, sondern war eher sehr exotisch und galt eher als fremd, interessant. Also es war eher ein positives Merkmal. Aber ein wenig so können wir uns theoretisch eine Frau aus Gallien auch grob vorstellen. Und sie kommt jetzt eben zur Kaiserin, zur Imperatrix und ist plötzlich umgeben von da, wo wir eben waren, diesem ganzen unvorstellbaren Luxus, ne? Mosaikböden, auf denen Götter abgebildet sind, Wände aus poliertem Marmor, das Plätschern von Brunnenanlagen in den Innenhöfen und plötzlich riecht die Luft für sie nicht mehr nach Tod, sondern halt einfach nur noch nach Macht und sie wird in einen privaten Raum geführt, in ein Separé. Und dort wartet dann tatsächlich die mächtigste Frau Roms und damit auch damals natürlich die mächtigste Frau der Welt auf sie. Kaiserin Agrippina die Jüngere und sie ist die Frau von Kaiser Claudius.
Claudius.
Das ist der erste, den wir jetzt kennenlernen. Claudius.
Den kenne ich noch aus dem Lateinunterricht, der war viel im Kolosseum.
Der war viel unterwegs.
Nein, Claudius war immer einer der klassischen Manfred Mustermann-Namen, die in den Texten immer vorkamen. Ne? Claudius, Monika und sowas.
Claudius kommen wir vielleicht später noch ein wenig zu. Wir wollen uns ein wenig um seine Frau kümmern, um Agrippina. Sie ist eine Überlebende in einer Welt, in der das Überleben gerade für Frauen natürlich damals wirklich eine Kunstform ist. Sie ist die Schwester, und den kennt man jetzt auch wieder, des wahnsinnigen Kaisers Caligula.
Caligula kennt man. Mhm, Sodom und Gomorra.
Genau, der seine eigenen Geschwister, unter anderem dann eben auch Agrippina, mal vergötterte und mal ins Exil schickte. Also vollkommen wahllos, der galt als verrückt.
Ja, wahrscheinlich aus heutiger Sicht eine schwere psychische Störung gehabt, aber halt in einer schlechten Position gesessen, um die psychische Störung behandeln zu lassen.
Ja, Game of Thrones im Römischen Reich, so war er.
Willkür, Grausamkeit, Sex, alles zusammen. Caligula.
Auch wenn wir jetzt, was die Kaiserin betrifft, den Quellen Glauben schenken wollen, aber ist auch mal so Fragezeichen zu genießen, finde ich, ist, dass auch sie natürlich sehr schön ist. Aber kein Geschichtsschreiber schreibt in ein Buch, wenn der Kaiser das noch lesen kann. Und seine Alte sah wirklich aus wie drei Tage Matt. Ja, das macht ja keiner.
Es gab wahrscheinlich eine etwas idealisierte Darstellung.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite hat sie natürlich Zugang zu Hygiene, die andere nicht hat.
Das stimmt. Und was aber neben der Schönheit viele wirklich noch sagen, ist, und das steht nicht in allen Beschreibungen der Frauen aus damaliger Zeit, dass ihre wahre Stärke wirklich eine Intelligenz ist, eine Art rücksichtslose Intelligenz. Wenn wir uns Bilder von ihr angucken, sie sieht sehr römisch aus auf den Bildern. Hohe Stirn, gerade Nase. Sie hat diese klassischen Locken mit einem Mittelscheitel früher, das war sehr, diesem Vorhangpony, hochgesteckt, langer Hals, war auch ein Schönheitsideal. Es gibt ja wahnsinnig viele Büsten immer von damals, aber da sehen die für mich gefühlt immer alle gleich aus. Ich kann die gar nicht auseinanderhalten. Und oft fehlt ja auch die Nase auf den Büsten.
Und man hat immer das Gesicht, dass die Gesichtsform dieser Figur nie einer realen Person gehört haben kann, weil man so jemanden nicht trifft.
Ja.
Ne, also Niemand sieht aus wie Alexander auf den Darstellungen von Alexander. Ich habe noch niemanden getroffen, der so ein Gesicht hatte.
Ja, es gibt ja manchmal jetzt mit KI dann, dass sie es umwandeln, wie ein echter Mensch aussehen würde. Das ist ja auch speziell auf jeden Fall. Ja. Agrippina ist 39 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und sie hat eigentlich eine einzige Bestimmung, einen einzigen Fixpunkt in ihrem Leben und das ist ihr Sohn aus der allerersten Ehe, also bevor sie offiziell Kaiserin wurde und den kennst du auf jeden Fall auch, Nero.
Ah, Top-Typ.
Top-Typ, ja.
Top-Typ.
Total.
Also, die Agrippina hat es aber gut getroffen mit Caligula und Nero, das ist ja wirklich, das ist ja... Wenn man gleichzeitig mit Jason und Freddy Krüger verwandt ist.
Also. Ja, und was man auch noch sagen muss, Neros Vater, also mit dem sie verheiratet war vor Claudius, der galt halt auch als wahnsinnig und als Tyrann. Ist aber damals gestorben, als Nero noch ein sehr kleiner Junge war. Und der Vater von Nero soll aber auf dem Sterbebett noch gesagt haben, aus mir und Agrippina kann nur Abscheuliches und Ekelhaftes geboren werden.
Oh,
schöne, nette letzte Worte, oder?
Wirklich schön, da freut man sich.
Ich sag mal so, ich sehe schon kommen, dass Nero Probleme kriegt später. Wie siehst du es?
Er wird missverstanden. Für die, die die Geschichte Neros nicht kennen, er ist ja Kaiser geworden, ist wahnsinnig geworden, hat er Rom anzünden lassen? Man weiß es, glaube ich, bis heute nicht so richtig, aber er war auf jeden Fall irgendwie an Komplotten beteiligt, hat nachher Suizid begangen. Und während Rom niederbrannte, saß er mit seiner Harfe oder mit einem Musikinstrument irgendwie und schaute auf die Stadt da nieder. Also ein ziemlicher Arsch.
Wir gucken mal in Neros Pubertät. Wir gucken mal, Nero ist jetzt 16 Jahre alt. Er ist oder kann charismatisch sein. Hat viele Talente, aber er ist auch wahnsinnig launisch damals schon. Und als Nero 16 ist, heiratet dann eben seine Mutter Agrippina ihren eigenen Onkel. Das ist auch noch so. Der Claudius, Kaiser Claudius, ist ihr eigener Onkel. Und das war selbst für die damalige Zeit schon Inzest. Das war schon damals ein guter Skandal, ja.
Wirklich? Also ja. Ich dachte, in der Zeit hätte Inzest gar keine Rolle gespielt. Ich meine,
viel, aber Onkel ist nah.
Habsburger Kinn und so ist ja...
Ja, die Habsburger sind was anderes als die Römer. Das war wohl damals sehr viel und sehr groß Gesprächsthema, aber es gehört halt einfach zu ihrem Plan dazu.
Es bleibt in der Familie.
Und sie überredet Kaiser Claudius dann, ihren Nero zu adoptieren und ihn damit seinem leiblichen eigenen Sohn gleichzustellen. Also... Das ist so. Und sie fädelt dann auch noch eine geniale Heirat zwischen Nero und Claudius Tochter Octavia ein, um diese Familienbande noch enger zu knüpfen.
Eigentlich das Interessanteste finde ich an solchen Geschichten immer, auf der einen Seite sprechen wir von einer Zeit lange vor Dampfmaschinen, lange vor Elektrizität, Internet. Ne, aber du weißt, na, nee, aber wir sprechen von einer Zeit, die aus unserer Sicht natürlich fast barbarisch basal war. Und auf der anderen Seite eine echte Hochkultur. Menschen, die, wenn du siehst, was sie gebaut haben, das Kolosseum und so weiter, das ist ja unvorstellbar. Und das ohne den Einfluss von irgendeiner Art von mechanischer Maschine. Und auch die gesellschaftlichen Strukturen, wie komplex das war, welche Abhängigkeiten sich da bildeten, Adoption, Inzest, Verwandtschaft etc. Das war eine hochkomplexe Sozialstruktur, die schon herrschte. Und wir sprechen von Menschen, die seit 2000 Jahren tot sind.
Ja, aber wenn man das für sich zu nutzen weiß, dann funktioniert das ganz gut. Es ist auch so, neben diesen ganzen familiären Strukturen, die sie da zusammenfügt, platziert sie auch ihre Vertrauten in den höchsten Ämtern der Prätorianergarde und auch im Senat. Und gleichzeitig lässt sie aber auch systematisch jeden vernichten, der irgendwie ihrem Sohn auf dem Weg nach oben im Weg stehen könnte. Ich sag ehrlich, ich bin schon wieder bei You Go Girl. Ich wusch schon wieder so. Ich denke mir so, ja, immerhin, also sie hat Macht und sie macht damit was. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Für sie steht fest, Nero soll und muss der nächste Kaiser werden. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, dass Claudius auch noch einen anderen Sohn hat, einen leiblichen Sohn, der aber jünger ist als Nero und das ist Britannicus. Britannicus ist 13 Jahre alt und Nero eben 16. Und die stärkere Legitimität, also in den Augen des Senats und des Volkes irgendwie der zukünftige Kaiser zu werden, hat eigentlich Britannicus, weil er natürlich der leibliche Sohn ist. So. Aber das will sie unbedingt ändern und wirft sich halt mit allem dagegen. Wie findest du das, wenn jemand so für die, ich sag mal, für ihren Sohn kämpft. Jetzt könnte man sagen, sie kämpft für den Sohn. Die Frage ist ja wirklich, will sie das Beste für den Sohn? Hat sie selber Bock zu regieren? Ich finde das immer so schwierig. Das wird dann immer so als so eine bemühte Mutter dargestellt. Aber das kann auch eigene Machtgeilheit sein, weißt du?
Also wir sprechen da ja von der obersten Riege, die es in dem Bereich überhaupt gab. Also höher als das ist ja im römischen Reich nicht möglich gewesen.
Nee.
Und um dich da zu behaupten, sind, glaube ich, so viele Ränkespiele, so viele Abhängigkeiten zu erfüllen und auch so viele Kontakte zu knüpfen und die Kinder in richtige Positionen zu bringen. Das sind ja, wenn man ehrlich ist, das heutige Washington ist auch nicht so weit davon entfernt. Ne? Also
vielleicht.
Ja, Nepotismus. Trump hat seine gesamte Familie in die US-Regierung gehievt, Verwandte, ja, Günstlinge. Und 2000 Jahre später und wir erzählen von den gleichen Geschichten. Also von, ja, das ist ja so. Also klar sprechen wir da von Menschen, die unsere Sprache nicht sprachen, die wir nicht verstehen würden, aber Machtbewusstsein, Machtgeilheit und am Ende natürlich als Frau in dieser Welt in einer ultrapatriarchalischen und chauvinistischen Gesellschaft zu überleben, wahrscheinlich muss man da sehr strategisch denken.
Was heißt denn dann jetzt grab them by the pussy auf Latein?
Grabare de pussy. Das ist meine russische Variante.
Ich wollte gerade sagen.
Ich bin sowas super schlecht.
Grabare de pussy.
Mach du's
ja, was mit Ikus? Vaginico. Man muss doch was mit Vagina machen.
Grabus e vaginicus.
So. Grabus e vaginicus. Und die Kaiserin spielt halt diese ganzen Spiele und diese Pläne wirklich auch über Jahrzehnte eigentlich. Also das geht ja nicht von heute auf morgen. Zum Beispiel drängt sie Britannicus immer mehr an den Rand. So die engsten Freunde von Britannicus lässt sie unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen vom Hof entfernen, damit er sozial isoliert wird. Auf öffentlichen Festen organisiert sie alles so um, dass zum Beispiel Nero in viel prunkvollerer Kleidung im goldenen Gewand dort sitzt, während Britannicus so ein bisschen, wie wir heute sagen, underdressed auf so einem kleinen Stuhl sitzt.
Ist
das eine Harry Potter
Geschichte, wo Britannicus auch unter der Treppe wohnen? Ist das...
Ja.
Er wohnt unter der Treppe im Palast.
Na, weil das ja in der öffentlichen Wahrnehmung dann so wirkt, als wäre Nero sehr kaiserlich und majestätisch und Britannicus wäre so ein bisschen eine kleine Dödel daneben. Sie lässt die Jungs auch in Spielen öffentlich gegeneinander antreten, mit 3 Jahren Altersunterschied, ne, 13, 16. Wird natürlich auch nicht wirklich gut ausgehen für Britannicus. Ist eher eine Demütigung für ihn, von seinem Bruder dann in aller Öffentlichkeit bloßgestellt zu werden. Das reicht aber natürlich alles noch nicht, aber es ist zumindest so ein In-Position-Bringen der Dinge. Damit aber jetzt ja Nero wirklich Kaiser werden kann oder überhaupt irgendjemand anders als Claudius, muss Claudius
den Abgang machen.
Sterben, ganz genau. Und sie wünscht sich natürlich, das ist das einzig Sinnvolle, dass es wie ein plötzlicher Tod aussieht, so eine Laune der Natur.
Eine gute Ehefrau.
Ja. Er soll nicht lang leiden.
Vorteil an mangelnder Forensik und so ist natürlich, dass sowas echt schwer nachzuweisen war, lange bevor man Bluttests hatte. Ne?
Medical Detectives waren in Rom noch nicht so strong.
Medical Detectitus.
Medicalus Detecticus.
Naja, also das unterschätzt man immer, wie leicht Morde waren, bevor es DNA und all das gab. Ne?
Die guten alten Zeiten. Früher war alles besser. Zeit.
Ja, mein Gott, also früher konntest du Leute noch wirklich am besten aus dem Entfernten, Leute, mit denen man nicht direkt in einem Verwandtschaftsverhältnis stand, konntest du ziemlich random umbringen und es konnte keiner nachweisen. Außer du hast jetzt ein Messer mit deinen Fingerabdrücken direkt daneben geschmissen, aber sonst...
Was damals natürlich noch nicht so gut war, jetzt konnte ja zum Beispiel Agrippina nicht selber einfach auf YouTube sich ein Tutorial angucken, wie man Gifte mischt, sondern da braucht sie jemanden für.
Ja, ärgerlich.
Und deswegen erinnert sie sich an Geschichten, die so in den Hinterzimmern Roms kursieren. Und da gibt es Gerüchte über eine Frau, deren Name eben zum Synonym für den stillen Tod, für den Giftmord geworden ist. Eine Außenseiterin aus den Wäldern Galliens. Eine Frau, die gerade im Kerker sitzt. Da waren wir ja jetzt nun schon. Wir wissen schon, sie ist jetzt bei ihr, die beiden Frauen treffen sich. Wie man im Film sagen würde, Cut! Und dann käme die nächste Szene. Agrippina mustert die Frau vor sich, die alle nur leise und hinter vorgehaltener Hand leise Locusta nennen.
Locusta?
Mhm. Sie bittet Locusta um ein subtiles Gift. Also der Tod von Claudius soll aussehen wie das unvermeidliche Ende eines langen und ungesunden und sehr ausschweifenden Lebens, was er ja definitiv gelebt hat. Und die Frau aus Gallien hört ihr schweigend zu. Ihr Gesicht bleibt eine unleserliche Maske. Aber hier kennt sie sich natürlich aus. Das ist ihre Welt, das ist ihr Handwerk. Und am Ende nickt sie nur kaum merklich und der Deal ist besiegelt. Im Gegenzug für ihre Freiheit, für unvorstellbaren Reichtum und für den Schutz der Kaiserin wird sie das perfekte Gift liefern. Das ist natürlich schwierig, weil die Dosis muss perfekt sein, also genug, um Claudius zu töten, aber auch nicht so viel, dass es auffällt. Also Schaum vorm Mund oder andere Dinge, die eine starke Vergiftung nahelegen, wären nicht gut. Und die beiden Frauen verabreden sich, das Datum steht fest, die Nacht des 12. Oktober 54 nach Christus, denn da gibt es das große Bankett zu Ehren des Kaisers. Mhm. Jetzt sind wir wieder in einem Bankettsaal, die haben nur gesoffen und gefeiert.
Da ging es richtig ab.
Es war wieder Bankett, es ist wieder richtig was los. Der Raum flackert im Licht hunderter Öllampen, die die kunstvollen Fresken von Göttern und Schlachten an den Wänden zum Leben erwecken. Die Luft ist dick und schwer. Eine Mischung aus dem Duft von gebratenem Wildschwein, den
Flamingozungen. Der gefüllte Siebenschläfer.
Wein, Weihrauch, Weib, Gesang.
Der Krösti. Alles, ja, was man braucht.
Ja, hafenähnliche Klänge. Es ist wirklich wie in so einem Klischee, ne?
Wie im Hafen? Achso.
Harfen.
Ah ja.
Ich
dachte, da fährt einer mit dem Boot durch.
Die Hafenklänge werden immer wieder von lauten, dröhnenden Lachen von so betrunkenen Gästen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Und diesen Krügen, die aneinander klingen, unterbrochen. Und in der Mitte von diesem ganzen Partytreiben, sage ich jetzt mal, in diesem opulenten Chaos, liegt wieder halb aufgestützt auf einer purpurnen Speiseliege Kaiser Claudius. 64 Jahre alt.
Alt?
Das ist für damalige Verhältnisse relativ alt, ja.
Gut, ja, natürlich auch das Maximum an Fürsorge und medizinischer Versorgung, die möglich waren.
Mhm, aber er ist auch, wie wir sagen, ein Lebemann. Also der hat sich, glaube ich, schon richtig runtergewirtschaftet. Mittlerweile hat er auch so schütter werdendes, schwarz, eher hauptsächlich graues Haar. Der war auch nachweislich, gut, waren die damals alle immer betrunken, deswegen so einen schiefen, scheel verrutschten Lorbeerkranz auf dem Kopf. Sein Gesicht ist jetzt gerade mit 64 Jahren nach so viel Exzess natürlich rot und vom Alkoholkonsum aufgedunsen. Er ist generell natürlich stark übergewichtig. Seine Toga ist bereits mit Soßen und Weinflecken bespritzt. Der liegt da und lallt mehr, als dass er spricht und unterbricht sich auch selbst immer wieder mit so einem feuchten, fiesen Husten. Also es ist schon spät für ihn, sage ich mal. Und wenn er versucht, einen Befehl zu geben, tritt dazu auch noch sein damals bekanntes Stottern hervor. Also Quellen besagen das. Und neben ihm sitzt aber seine deutlich jüngere und noch sehr schöne Ehefrau, Kaiserin Agrippina, die Jüngere. Genau, die Ältere war quasi die Generation davor. Und sie spielt natürlich die Rolle der aufmerksamen Gattin. Ne? Sie tupft ihm immer wieder so mit dem Tuch die Stirn ab.
Schatz, darf ich dir das Fett aus dem Gesicht wischen?
Ja, sie füllt natürlich seinen Becher immer wieder mit Wein nach. Und dann wird das Highlight des Abends serviert. Ein Diener tritt mit einer silbernen Platte vor den Kaiser, darauf angerichtet in einer dampfenden, reichhaltigen Soße, Claudius' absolute Leibspeise, Kaiserlinge. Eine besonders edle Pilzart.
Ah.
Gierig greift der alte, besudelte Kaiser zu, schaufelt die Pilze mit seinen Händen in seinen Mund. Die haben ja auch damals mit den Händen so gegessen. Es war eine Sauerei. Er kaut laut, er schmatzt. Und nach einigen Minuten beginnt sich etwas zu verändern. Ein feiner Schweißfilm legt sich auf die Stirn des Kaisers und seine Atmung wird flacher. Er versucht etwas zu sagen, aber seine Zunge scheint ihm nicht mehr zu gehorchen. Für die meisten Gäste ist das, was sie da jetzt sehen, aber nur der übliche Anblick des betrunkenen alten Claudius. Das kennen sie eigentlich so von jedem Bankett.
Sind wir wieder bei David Hasselhoff.
Ja. Sein Leibarzt, der ist natürlich bei sowas immer mit vor Ort, verkündet nach einigen Minuten mit lauter Stimme, der Magen des Herrschers sei überlastet, weil der ja schon ordentlich reingeschaufelt hat. Er müsse sich dringend erleichtern, um die schädlichen Säfte auszuspülen. Und jetzt, das ist auch wirklich unappetitlich, zückt er eine lange Pfauenfeder.
Okay.
Kannst du dir denken, wofür? Also
der kleine Gaumenkitzler.
Ja.
Zum Erbrechen.
Ganz genau, um das den Würgereflex auszulösen. Das war damals auch völlig normal.
Das war krass, ne? Stell dir mal vor, du würdest heute irgendwie beim Abendessen mit der Familie, die Korolade hat so gut geschmeckt, ich will noch zwei, aber nicht mehr, also kotze ich jetzt in den Eimer und dann geht's weiter.
Ich bin auch so zweiter Weihnachtsfeiertag oder dritter, wenn man echt so denkt, boah, nochmal Raclette jetzt, Leute. Und dann,
einmal schnell die Faunfeder rein, dann geht's weiter.
Ja, genauso ist es aber passiert. Und in dem Moment, wo die Feder seinen Rachen berührt, erstarrt Kaiser Claudius. Sein Körper zuckt einmal heftig und verkrampft sich, er ringt nach Luft und dann sackt er in sich zusammen. Jetzt gibt es verschiedene Theorien, wie Locusta ihn getötet hat. Die erste Theorie, Locusta benutzt gar kein Gift, sondern lässt ihm natürlich einfach einen falschen Pilz servieren. Es gibt einen Pilz, der diesem Kaiserling relativ ähnlich sieht, aber der absolut tödlich ist, vielleicht hast du schon mal von gehört, der grüne Knollenblätterpilz.
Der giftigste Pilz, zumindest in Europa oder Deutschland. Mein Opa hatte ein Pilzbuch, das ich leidenschaftlich gerne durchgeblättert habe.
Mhm.
Und für uns ist ja das Synonym des Giftpilzes in Deutschland, würde ich sagen, oder was man auch in Märchen darstellt, etc. Man sieht, ist der Fliegenpilz, den jeder kennt.
Mhm. Ne?
Weiße Flecken auf rotem Grund. Wobei Fliegenpilze sind giftig,
aber nicht so, ne?
Ungleich ungiftiger als zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz. Der grüne Knollenblätterpilz ist wirklich, weil der auch leicht zu verwechseln ist mit anderen Pilzen, soweit ich weiß. Also es ist
den Fliegenpilz sieht man.
Den erkennt man sofort. Genau, der grüne Knollenblätterpilz ist leicht verwechselbar mit Speisepilzen.
Krass, okay.
Und führt halt unweigerlich zu einem sehr schmerzhaften, schnellen Tod. Ich glaube, dadurch, dass die Atmung erlahmt oder so, also dass die Muskeln nicht mehr kontraktieren.
Das hast du wunderbar erklärt, du kleiner Giftmischer.
Nicht schlecht, ne?
Ja, das war schon schön.
Kennst du den Geisterpilz?
Den Geisterpilz? Nee, aber ich finde Knollenblätterpilz klingt so süß.
Das klingt ganz süß.
Guck mal, da sind so knollige Blätter, ganz süß.
Der Geisterpilz ist noch viel gruseliger, den gibt es in Amerika, glaube ich. Der wird auch versehentlich teilweise konsumiert. Ja, weil, oder man nennt ja auch den Pilz der lebenden Toten, weil Menschen, die das zu sich nehmen, fühlen sich sehr, sehr schlecht plötzlich, sehr krank.
Und dann?
Dann zieht die Krankheit vorbei. Es geht ihnen für 2-3 Tage oder ein paar Stunden wieder gut. Wirklich gut, als wäre nichts passiert. Und dann sterben sie, unvermittelt. Und ab dem Moment, wo es ihnen, beziehungsweise in dieser Übergangsphase, wo es ihnen auf einmal wieder gut geht, ist ein bisschen wie bei Strahlenvergiftung, ist aber ihr Schicksal schon besiegelt. Da sind sie schon nicht mehr zu retten.
Kann man nichts mehr machen.
Nee. Krass. Und man weiß es nicht. Ne? Also man denkt so, oh, ich habe den Magen verdorben oder oh, und ich, jetzt geht es mir wieder gut und dann tot.
Aber auch nicht schön, ne?
Nee, schön ist das nicht, ne?
Also der Knollenblätterpilz wäre eine Vermutung. Zweite Theorie finde ich jetzt persönlich wahrscheinlicher, weil so ein ganzes Pilzgericht da austauschen in so einer Küche finde ich schon...
Ja, wo man natürlich das auch reinmischen kann, ne?
Also zweite Theorie ist Mixturen mit Hauptbestandteil Belladonna. Belladonna ist die Tollkirsche. Kann es auch sein, löst auch so Verwirrung, Halluzinationen, Delirium aus. Da kannst du dann natürlich noch was beimachen, Eisenhut, Bilsenkraut, sowas, was alles so aus der Giftmischerei ist. Das kann natürlich auch sein. Oder, das ist die dritte Vermutung, das Gift war auf der Feder. Das ist natürlich super, weil wenn das Gift direkt über die Schleimhäute im Mund, im Rachen aufgenommen werden würde, dann brauchst du wirklich nicht viel. Da reicht eine kleine Menge, so ein bisschen Eisenhut. Das ist auch so eine Funktion wie ein Nervengift. Wenn du das vielleicht auf die Feder machst, könnte auch gut sein. Aber was auch immer es war, wenige Stunden später wird Kaiser Claudius für tot erklärt. Die offizielle Todesursache, die man im Palast verkündet, lautet jetzt schwere Magenkolik und generell die Folge seines fortgeschrittenen Alters. Ja, aber das ist dann natürlich auch immer so, wenn ein Kaiser stirbt, so hinter vorgehaltener Hand in den Palastkorridoren, wird natürlich schon gemutmaßt, dass jemand den Kaiser ermordet hat. Agrippina sorgt dafür, dass die Garde sofort ihren Sohn, den 16-jährigen Nero, als neuen Kaiser akklamiert. Und sie ist damit jetzt offiziell Mutter des Kaisers. Aber ein Problem ist natürlich geblieben, das noch da ist, das noch lebt, das noch atmet und das ja auch jeden Tag älter wird, Britannicus. Der lebt erstmal weiterhin im Palast. Kann sie ja auch nicht rausschmeißen erstmal. Aber Nero ist Kaiser und Britannicus ist erstmal nur der Adoptivsohn. Trotzdem, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Nero ja auch eine schwierige Kindheit hatte und ihn macht das wahnsinnig. Also man muss sagen, er ist nicht nur der Sohn seiner Mutter, er hat den Ehrgeiz von seiner Mutter, aber auch die Grausamkeit seines Vaters.
Ah, was für eine schöne Mischung.
Bestimmt auch ein bisschen Wahnsinn von Onkel Caligula. Und das kommt alles zusammen und er verhält sich paranoid, aufbrausend und sehr eifersüchtig. Er hasst Britannicus jetzt nicht nur als politischen Rivalen, sondern auch wirklich persönlich. Also das scheint ein großes, großes Problem gewesen zu sein. Und deshalb beschließt dann Nero irgendwann die Sache in die Hand zu nehmen. Und er weiß genau, welches Werkzeug er dafür braucht. Auch er lässt die Frau aus Gallien zu sich rufen.
Und die sitzt die ganze Zeit da im sitzt sie immer noch im marmatischen Kerker?
Nee, die wurde ja freigelassen, nachdem sie für Agrippina den Claudius vergiftet hat. Das hat die ja mit ausgehandelt, Schutz und Freiheit. Aber die lebt ja irgendwo noch in Rom und jetzt ist sie mal wieder dran, ist wieder eine gebucht, wie wir als Freiberufler sagen. Und Nero will jetzt natürlich ein Gift, das seinen Stiefbruder wieder tötet. Sie liefert eine erste Dosis und das Gift wird Britannicus über seine Tutoren, das sind auch Spitzel von Agrippina, verabreicht, aber es geht schief. Der hat nur heftige Bauchschmerzen, Durchfall, aber überlebt irgendwie. Das heißt, Dosis hat noch nicht gestimmt. Diese Nachricht erreicht dann Nero und der explodiert komplett, lässt Locusta mitten in der Nacht in den Palast zerren, in seine privaten Gemächer, schreit sie an, natürlich, rastet komplett aus, so wie es seine Art ist. Und, so schreibt es zumindest einer der Historiker, schlägt der Kaiser von Rom die Giftmischerin auch mit seinen eigenen Händen und peitscht sie am Ende sogar aus wie eine Sklavin, weil er so wütend ist, dass das nicht geklappt hat. Und er gibt ihr aber noch eine letzte Chance und sein Befehl ist jetzt ein anderer. Er will ein Gift, das unbedingt schnell wirkt, sodass niemand Zeit hat zu reagieren in irgendeiner Form. Ein Gift, das auf der Stelle tötet. Und Nero macht noch eine zweite Sache. Er lässt jetzt Locusta das neue Gift vor seinen eigenen Augen zubereiten. Er will sich so ein bisschen mit angucken. Im Raum neben Neros Speisesaal kriegt sie jetzt ein kleines Labor. Da kann sie dann alles machen, ihre Kräuter zermahlen, die Extrakte mischen, Flüssigkeiten kochen. Und Nero steht immer direkt daneben. Und das erste Testobjekt, berichtet zumindest einer der Schreiber, ist erstmal ein Zicklein. Da wird mit der kleinen Ziege das Gift verabreicht und man guckt halt.
Wie nett.
Ja, sie stirbt leider erst nach 5 quälend langen Stunden. Oh. Nero ist wieder stinksauer, so. Zu langsam schreit er und dann geht's weiter.
Auspeitschen.
Ja.
Giftmord ist natürlich einfach an sich Mord ist nie richtig und nie schön, aber Giftmord ist nochmal hinterhältiger und gemeiner und das erleben wir ja immer noch oft genug, auch in der Wirklichkeit, dass Leute ihren Partnern über längere Zeit Arsen geben, mhm, in kleinen Dosen, was dann einen Spiegel aufbaut und dann zum Tode führt oder auch Frostschutzmittel, weil es süßlich schmeckt und man das aus Cola nicht rausschmecken kann zum Beispiel. Das ist so, immer wenn ich Fälle davon sehe oder lese, wo Leute andere, besonders ihre Lebenspartner vergiftet haben, denke ich immer, nicht nur im Affekt, aber auch, mhm, im Streit, irgendwie ein Messer in deinen Partner rammen, steht nicht zur Diskussion, indiskutabel, schlimm und bestrafenswert.
Natürlich, natürlich.
Aber wenn du wirklich bewusst planst, mhm, ich gebe diesen Menschen, ich schaue auch bei dem Leidensweg zu, wie der stirbt und wie der verzweifelt ist, das ist schon so eine Maß
krass, ne?
An...
Finde ich auch.
Ich verstehe nicht, wie Menschen das mit sich vereinbaren können. Ich könnte das nicht ertragen.
Aber nee, weil man auch dabei ist, ne?
Ja, du siehst ja die Verzweiflung des Partners und dann erzählt er dir, ihm geht's schlecht und bla bla und du weißt genau warum und du hältst es nicht auf. Schon schlimm. Schon ja, sehr schlimm.
Stimmt. Ich finde hier halt auch schlimm, dass sie es an den Tieren, ich weiß gar nicht, finde ich ganz schlimm, dass sie es an den Tieren vorher ausprobieren.
Ja, gut, also wir sprechen von
ja,
der Zeit.
Ja, weiß ich doch. Ja, trotzdem.
Wo man halt Tiger ja, gegeneinander kämpfen lässt.
Sie haben ja mit der Ziege begonnen, das zweite Mal testen sie an einem Ferkel. Das bricht auf jeden Fall sofort zusammen, grunzt noch einmal und ist tot. Und dann sagt der Kaiser, okay, du darfst top leben, das ist super, ja.
Ferkelqualität.
Aber ein Ferkel ist ja immer noch kein Mensch. Und deshalb befiehlt dann auch Nero, um wirklich sicher zu sein, einen finalen Test. Und ein zum Tode verurteilter Sklave wird hereingeführt und an ihm wird das Gift auch noch ausgetestet. Auch da wissen wir jetzt wieder nicht genau, was es war, aber du hast eben noch ein neues Gift reingebracht. Du kennst dich zu gut aus, Basti. Arsen.
Arsen gab es schon zu der Zeit?
Ja, war in der Antike schon als Erbschaftspulver bekannt, ist geschmacks- und geruchlos und lässt sich perfekt in Getränken auflösen. Klingt auch wie so ein Eistee.
Frostschutzmittel gab es noch nicht, da gehe ich mal von aus.
Nein, das hatten sie leider noch nicht.
Ja, ich meine, wenn du Giftmord begehst, willst du natürlich rückstandslos Leute ermorden. Ne? Und
klappt damit sehr gut.
Genau.
Man sagt immer, Arsen, das Gift der Könige und der König der Gifte.
Oh, schön.
Das ist der Werbeslogan toll für den TV-Spot.
Ja, wollte gerade sagen. Und darauf,
bei Risiken und Nebenwirkungen.
Und darauf bitte ein Bit. Toll.
Aber jetzt ist es soweit. Es ist der 11. Februar 55 nach Christus, ein Tag vor Britannicus' 14. Geburtstag. Und bei denen ist es so, am 14. Geburtstag erhält man die Toga, ich glaube Virilis heißt es. Und damit ist man dann offiziell ein erwachsener Mann mit 14.
Ist wo ist... Genau, der Sinn dahinter, Britannicus aus dem Weg zu räumen, weil die Erbreihenfolge ist doch eh geregelt.
Für Nero, ja, aber der Senat und auch das Volk können ja immer noch fordern, dass Britannicus der wahre Nachfolger ist und sie den auf dem Thron sehen wollen. Und dann kommt es vielleicht zu Aufständen, dann kann es sein, dass sich Leute zu Wort melden und so weiter. Es kann sein, dass auch der Senat irgendwann bei einem Fehltritt von Nero sagt, nee, da wollen wir neu machen, wir wollen jetzt doch den Britannicus und so. Also es ist schon ein Risiko, wenn der lebt. Und deshalb lädt Nero jetzt zu einem wunderbaren Familienessen ein.
Oh, schön.
Ja, eine Geste der Versöhnung. Er möchte sich mit seinem Bruder wieder vertragen. Ein Diener serviert Britannicus einen Becher mit einem heißen Kräutergetränk, so wahrscheinlich so ein stark gewürzter Wein oder sowas. Und das Getränk wird vorschriftsgemäß von seinem persönlichen Vorkoster probiert, hatten die natürlich auch alle. Der Vorkoster nippt daran, nichts passiert, das Getränk ist also harmlos. Britannicus nimmt den Becher, aber das Getränk ist halt sehr heiß serviert worden. Mit Absicht, sodass er nicht trinken kann. Er verzieht das Gesicht und beschwert sich, oh, das ist zu heiß. Ein anderer Diener, der in den Plan eingeweiht ist, eilt sofort mit einem Krug voll kaltem Wasser herbei, um das Getränk auf eine trinkbare Temperatur abzukühlen. Er gießt einen Schuss in den Becher von Britannicus, der hebt den Becher an die Lippen, nimmt einen Schluck und sofort entgleitet ihm der Becher aus den Fingern und klirrt auf den Marmorboden. Tacitus, einer der Schreiber, sagt dazu, sofort verlor er Stimme und Atem zugleich, seine Glieder zuckten, sein Körper verkrampft sich und die Diener beginnen alle durcheinander zu schreien, aber Nero bleibt völlig ruhig auf seiner Speiseliege liegen, guckt sich das Ganze an und beobachtet ruhig seinen Triumph. Er blickt in die Runde.
Aber da ist niemand auf die Idee gekommen, dass das Wasser vergiftet war?
Scheinbar nicht, sie haben es einfach dazu gekippt.
Krass.
In so einem Wasser, wenn der Fokus gerade woanders ist, kann man vielleicht noch schneller was reinkippen. Man muss immer den richtigen Moment abpassen, glaube ich. Jetzt muss man auch dazu sagen, als es dann bei Britannicus losgeht mit Zuckungen und den ganzen Problemen, er hatte geschichtlich überliefert epileptische Anfälle. Das heißt, man hat das auch nicht sofort mit den Symptomen von der Vergiftung gleichgesetzt, sondern man hat gedacht, es ist einer seiner Anfälle. Deswegen wird der junge Britannicus dann eilig aus dem Saal gebracht. Das Bankett geht ganz normal weiter. Aber bevor Britannicus in seinem Zimmer ankommen kann und der Arzt ihn erreicht, ist er bereits tot. Sein Körper wird noch in derselben Nacht ohne große Zeremonie bei strömenden Regen verbrannt und beerdigt. Und jetzt ist die letzte Bedrohung für Nero beseitigt. Ja. Locusta, um die geht es uns ja heute eigentlich, triumphiert jetzt natürlich doppelt. Sie hat dem Kaiser von Rom jetzt auch noch die Perfektion, den perfekten Tod geliefert und damit ja auch den Thron. Und Nero vergisst das nicht. Das letzte Mal, als sie vor ihm stand, hat er sie ja noch mit seinen eigenen Händen ausgepeitscht. Sie gedemütigt, ihr mit dem Tode gedroht. Und jetzt lässt er sie erneut in seinen Palast rufen und überschüttet sie mit allem, mit Reichtum, mit Kleidern. Es gibt eine offizielle Begnadigung. Sie kann jetzt überall frei herumlaufen, Ländereien erwerben und so weiter. Er schenkt ihr auch Ländereien außerhalb von Roms. Und seine Dankbarkeit geht noch viel, viel weiter. Und zwar sagt der Locusta, dass er sein Talent nicht nur für sich nutzen will. Er will es institutionalisieren. Also er will eine ganze private Armee von Locustas und sagt, du sollst eine Lehrerin werden. Du sollst meine Lehrerin werden. Er schickt ihr ganz viele Schüler in einer Villa, die er ihr kauft.
Meine und Güte, er fällt aber richtig
es,
auf.
Ne? Ja, ja, es gibt dort die erste staatlich geförderte Akademie für die Kunst des Giftmordes.
Was?
Ja.
Was?
Ja, also die unterrichtet die Schüler da natürlich in Botanik, wie baut man die Pflanzen oder die giftigen Pilze
ja,
oder
also Giftmord
an.
Ist ja trotz, du willst doch auch keine Akademie für Serienmord oder so aufmachen. Das ist doch, also Giftmord ist doch trotzdem illegal auch da, oder?
Ich vermute, dass er sie nicht Giftmord genannt hat, sondern was mit Kräuterkunde, aber jeder wusste, was da passiert.
Heilpraktiker. Die erste Heilpraktikerin von Rom.
Naja, die lernen alles, was du brauchst, um Gifte zu mischen. Botanik, Zubereitung von Extrakten, korrekte Dosierung. Sie lehrt, wie man den Tod in einem Weinkelch versteckt, wie man ihn auf die Spitze einer Feder aufträgt oder in einem Krug voll kalten Wasser zum Beispiel beimischt. Also sie gibt dieses ganze über Jahre angesammelte tödliche Wissen weiter.
Ich finde ja, dass die Wirksamkeit von Giften immer wieder beeindruckend ist. Also wenn du dich mal mit Schlangen auseinandergesetzt
so
hast, ne?
Davon, ne?
Die giftigsten Schlangen wie der Inland-Taipan oder die Western Brown Snake bei den Australiern, da kann ein bis 30 erwachsene Menschen, glaube ich, töten. Also ein bis. Und krass, wir sprechen jetzt von 5 Milliliter dieses Giftes. Und das reicht, um nicht nur einen, sondern mehrere Menschen zu ermorden. Weil das einfach so hochpotent ist, dass wenn das in deinem Blut...
Für den Körper, ist vorbei.
Du hast 7 Liter Blut, da kommen 5 Milliliter von irgendwas rein.
Fertig. Ja, und je nachdem, was man zusammenmischt, kannst du ja auch Extrakte, die sind ja höher dosiert, kannst du bestimmt was Feines kochen. Und es ist dann natürlich auch so große Überraschung, dass in den nachfolgenden Jahren unter Neros Herrschaft immer wieder Menschen sterben und keiner weiß so richtig genau, warum.
Der russische Fensterfall, aber in Rom.
Ja, also immer auch Leute, die irgendwie Nero im Weg stehen, komisch. Er ist von Gott gesegnet, das muss es sein.
Ja.
Also es sterben zum Beispiel auch Leute wie seine eigene Tante, von der erbt er dann alle Ländereien. Und es ist eine Frau mit sehr großem Besitz. Wichtige Berater, die ihm zu kritisch werden, sterben, erliegen plötzlich irgendwelchen Krankheiten. Und selbst seine Mutter, Agrippina, die ihn ja zum Kaiser gemacht hat, wird laut der Geschichtsbücher 3-mal vergiftet, überlebt aber jedes Mal.
Ei.
Und jetzt kommt der Punkt. Ein
robustes Biest, die Alte.
Ja, jetzt kommt aber der Punkt, das hattest du, glaube ich, auch vorhin schon gesagt. Am Ende, wahrscheinlich weil das mit den 3 Giftmorden nicht geklappt hat, schickt Nero einfach seine Soldaten zu ihr und lässt sie in ihrer Villa erstechen.
Nero war wirklich eine kleine Zuckermaus, ne?
Jetzt muss man so ein bisschen fragen, das ist ja ihr Schicksal, ist sie das selber schuld?
Ja, also Mitleid ist vielleicht ein bisschen verfehlt bei jemandem, der selber so viel Unglück gebracht hat, aber... Da sprechen wir ja von der düstersten Zeit Roms. Also da war ja alles im Arsch. Ne? Also sie verrückt, Claudius verrückt, Caligula verrückt und Nero dann der Höhepunkt, also der absolute Horrorclown, der auf der Torte tanzt. Also das ist ja,
ja,
das ist Wahnsinn.
Ich finde auch, es gibt so Argumente für ja. Das eine ist natürlich irgendwie, die hat ihr eigenes Monster erschaffen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Die hat den auf den Thron gesetzt, die hat ihn aber auch vorher geformt. Das würde dafür sprechen, dass sie selbst schuld ist. Dann ist das natürlich auch ein bisschen arrogant, also zeugt schon von einer gewissen Hybris, dann zu sagen, ich erziehe den jetzt und dann gehorcht er mir für immer. Also dass der nicht selbstständig irre wird, sage ich jetzt mal, finde ich auch schon krass. Und dann, das habe ich ja am Anfang auch gefragt, ist das jetzt wirklich Mutterliebe, dass man möchte, dass der Sohn Kaiser ist? Oder möchte man selber Mutter des Kaisers sein? Weißt du, wie ich das meine? Also ist das gar keine... gönnerhafte Geste, sondern eher Machthunger von ihr auch, weil als Frau hast du nicht so Möglichkeiten.
Lässt sie 2000 Jahre später wahrscheinlich schwer beurteilen, aber das ist einfach schon eine ganz verkommene Sippe gewesen, ne? Und ist ja, ja dann auch, ja. Hat ja dann nicht nur die Sippe angezündet, sondern das ganze Land oder die ganze Stadt.
Ja, 13 Jahre lang dauert auf jeden Fall die, jetzt könnten wir sagen goldene, aber eigentlich ist sie rot, weil blutige Ära von Nero. Das sind 13 Jahre, in denen er seine Macht mit Schauspielerei, Wagenrennen, aber eben auch Locustas stillen Diensten und der Beseitigung seiner Feinde immer weiter festigt. Und Locusta, das muss man sagen, für die geht es eigentlich gut aus. Sie lebt auf jeden Fall in unermesslichem Reichtum mittlerweile, hat ihre eigenen Ländereien, lehrt ihre Kunst, nenne ich es jetzt mal, und steht natürlich auch unter dem Schutz des Kaisers. Aber Rom ist pleite. Das ist schlecht. Doof. Rom ist richtig pleite. Knietief im Dispo, würden wir heute sagen.
Knietief im Dispo.
Weil auch Nero einfach komplett ausrastet. Der baut sich einen neuen Palast, Domus Aurea hieß der, glaube ich.
Bandhaus in den Ostflügel.
Ja, das goldene Haus, es ist wirklich genauso Thebats von Els Dekadenz, also völlig drüber. Und um das finanzieren zu können, fordert er halt das Geld aus allen seinen Ländereien und Provinzen und beschlagnahmt dann irgendwann auch Vermögen, unter anderem von reicheren Senatoren. Und ich sag mal so, das macht natürlich jetzt den alten Eliten gar keinen Spaß. Also nicht nur der Oberschicht, denen er die Kohle wegnimmt, erst recht nicht der normalen Bevölkerung, weil die haben ja schon gar nichts mehr. Und so gibt es dann immer mehr Stimmung gegen Nero. Das checkt er schon und er war ja vorher schon paranoid, wie du weißt. Das wird natürlich immer schlimmer.
Die Umfragewerte sinken, sagt ja. Man in der Politik.
Der sieht überall auch nur noch Verschwörer. Also der wird dann noch paranoider und na gut, wie wird sich so jemand zu helfen wissen? Natürlich nur, indem er komplett ausrastet. Also er lässt dann auch immer wieder angesehene Senatoren und auch Denker, Leute, die öffentlich sprechen, hinrichten oder eben vergiften.
Wahnsinn, ne? Was Menschen... Ja. Ich finde das, wenn man in die Biografien vieler solcher Menschen, Hussein oder Stalin oder so Leute, die Leute aus ihrem engsten Kreis haben, aus dem Weg räumen lassen... Mhm. Fragst dich mal, wie können Menschen so werden? Wie kann man keinen Regulator mehr in seinem Leben haben? Jetzt nicht nur ein Umfeld, so, der dir sagt, ey, das kannst du aber nicht machen. Sondern wie kannst du selber so fern von jeglicher Moral sein, dass du sagst, ich vergifte jetzt, ich lasse meine eigene Mutter abstechen, vergifte einfach jeden, der irgendwie doof ist. Wahnsinn. Wahnsinn.
Vielleicht ist auch noch eine weitere sozusagen Konsequenz von Neros Wahnsinn, dass er, ja, er Kaiser ist, aber eigentlich Popstar sein will, muss man so ein bisschen sagen. Also das ist ein bisschen skurril, der tritt auf öffentlichen Bühnen als Sänger auch auf.
Wahnsinn.
Und er nimmt auch an so Wagenrennen teil. Aber stell dir mal bitte vor, einfach unser Kanzler würde einfach bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen.
Das ist ein bisschen oder wie bei dieser Verarsche mit dem Diktator von Sacha Baron Cohen, wo er bei 100-Meter-Rennen mitmacht und anstatt in die Luft zu schießen, zum Start des Rennens schießt er aber die beiden Typen, die neben ihm stehen, erstmal weg, damit er den 100 Meter gewinnt.
Schön.
Ich denke, gegen Nero konnte man auch nicht gewinnen.
Ja, garantiert nicht. Der sitzt ja ganz oben, aber ich finde es so geil, dass er dann auch noch diese Ambitionen hat, irgendwie, dass er dann auch noch in der Öffentlichkeit so singen muss. Ich finde, das ist schon ein komischer Move. Das ist ein bisschen so, als würde, Sigmar Gabriel sagen, ich mache beim Turmspringen mit.
Ja, aber guck nach Nordkorea. Kim Jong-un ist auch der Große. Der kann kaum vom Stuhl aufstehen, weil er so fett und degeneriert ist. Aber trotzdem bejubeln die den, wenn der da irgendwie, weißt du, also er kann ja alles. Mhm. Er kann ja,
das stimmt.
Ne, er gewinnt bei jedem Wettbewerb und so und das ist die gleiche, 2000 Jahre später, der gleiche Schwachsinn. Und die Leute sind trotzdem in einem System gefangen, in dem diese Alleinherrscherigkeit dieser einen Person nicht mehr zu, also der wird ja nie, der wird ja immer der große Vorsitzende sein. Unfassbar.
Ja, aber im Jahr 68 nach Christus ist jetzt wirklich alles auf Bürgerkrieg oder am Rande des Bürgerkriegs eingestellt. In den Provinzen rebellieren die Statthalter, die Legionen in Spanien rufen einen neuen Kaiser aus. Die haben keinen Bock mehr und Nero verliert komplett die Kontrolle. Er flieht aus dem Palast, er irrt durch die Nacht und seine letzten Getreuen, die noch zu ihm gehalten haben, seine Berater verlassen ihn auch jetzt wirklich einer nach dem anderen. Er jammert. So berichten das zumindest die Historiker, als er durch die Gassen irrt und ruft immer wieder, welch ein Künstler geht mit mir zugrunde.
So verabschiede ich mich normalerweise bei meinen Shows, muss ich sagen. Das ist bei mir mein letzter Satz.
Wir werden das auch auf deinen Grabstein schreiben, Basti. Ja. Und dann zwingt Nero in einem letzten Akt seinen verbliebenen Diener, der eine, der ihm noch geblieben ist, er bittet seinen Diener, ihm einen Dolch in die Kehle zu stoßen.
Das hat er nicht mehr selber hingekriegt?
Nein. Er hat wohl jemanden gefragt, beziehungsweise befohlen. Ein Nero fragt nicht.
Stechen Sie mir jetzt einen Dolch in die Kehle. Okay.
Krass, oder?
Ja, gut. Wahnsinn. Ne?
Nero ist tot.
Dass wir überhaupt so umfassende Kenntnisse davon haben, finde ich immer noch faszinierend. Wir sprechen ja von einer Zeit, wo selbst, also das Geschriebene war, es gab keinen Buchdruck. Das heißt, es ist alles irgendwie auf Pergament oder auf Steinen festgehalten worden.
Auch so Schreiber wie Tacitus, die ja hier auch erwähnt wurden schon, das weiß man natürlich auch nicht, wie getreu die der wahren Geschichte waren oder ob die nicht auch wussten, wie sich eine gute Geschichte erzählt und hier und da auch mal ein bisschen was dazu.
Ein bisschen Inzest mit reingepulvert haben.
Ja, ein bisschen was gemacht haben. Aber
dass er beknackt war, kann man, glaube ich, festhalten.
Das würde ich auch mal sagen. Aber jetzt ist Nero tot und das bedeutet aber natürlich auch, die Geschichte der Frau, die wir erzählen, die Geschichte von Locusta, verändert sich. Natürlich ist ihr Schutzherr gewesen und dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, wird sie auch zur meistgesuchten Frau Roms, weil jeder weiß, sie hängt an Nero dran oder umgekehrt. Und es dauert auch nicht lange, bis Soldaten sie finden auf einem ihrer prächtigen Landgüter, die sie ja hat, und sie in schwere Eisenketten legen. Und sie wird mit anderen gefangen genommen und wird auch noch in Ketten durch die Straßen Roms geführt. Da musste ich an Game of Thrones, an Shame.
Shame! Ich habe es nie gesehen. Ich habe Game of Thrones nie gesehen. Erste Staffel hat mich überhaupt nicht abgeholt. Habe ich dreimal probiert. Ist wie so ein, ich weiß, viele fühlen sich jetzt beleidigt, für mich so ein Rabatt-Herr der Ringe. Ich konnte da nie connecten.
Muss doch jeder wissen, was er gerne guckt und was nicht.
Ja, aber das ist ja so ein weltweites Phänomen gewesen und so unglaublich. Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Jeder erzählt dir davon. Und dann sitzt du selber da und quälst dich da so durch. Ich fand es ja, richtig geht albern.
Damals, wir haben, das war geil, wir haben damals immer so...
Watch Party.
Ja, ja, immer montags haben wir alle zusammen Sport gemacht. Also hier, wie sagt man, Crossfit, also Zirkeltraining.
Ja,
und danach dann alle beim Kumpel zusammen geguckt. Das war schon immer geil.
Also ich,
und dann immer neue Folgen.
Ich hatte allein schon diese Drachen, Deatris von Targaryen.
Daenerys.
Daenerys ist mir schon so wahnsinnig auf die Nüsse gegangen, weil man dachte, immer hat die Frühdemenz. Warum erzählt die jedem, wer sie ist?
Nee, das macht jemand anders, das macht sie nicht selber.
Ja, oder kommt immer ein anderer und sagt, das ist die Daenerys von Targaryen.
Ja,
und dann
so geht
es in den nächsten Raum, das ist die Daenerys von, ich weiß es jetzt, ich habe mitgekriegt. Dann musst, kauf dir Visitenkarten, lass dir mal drucken, zieh ein T-Shirt an, wo der Name draufsteht. Hör auf, das allen zu erzählen, ist ja unerträglich. Ich weiß, jetzt habe ich mir wieder viele Feinde gemacht. Wie wir schreiben, der Bierenkacker, er hat wieder reingeschissen. Aber Game of Thrones, eine der großen Erfolgsserien, die mich nicht abgeholt haben.
Vielleicht
wird
muss
aber
man,
viel gebumst.
Vielleicht muss man ein bisschen länger, ich sag mal, dranbleiben, aber so, ich finde gerade das Storytelling in Bezug auf die Charaktere über die verschiedenen Staffeln, ganz am Ende hätten sie sein lassen können.
Ab das sagen
da,
alle, ne? Ab letzte Staffel ist...
Ab da, wo die Serie die Bücher, also als es die Buchvorlagen gab, aber ab da, wo die Serie die Bücher überholt hat, Katastrophe.
Aber es kann nicht so schwer sein, dass man da noch irgend so ein Ende zusammenführt.
Das ist schon deutlich spürbar. Also das wird von jetzt, also.
Boah. Und er hat es bis heute nicht zu Ende gebracht, ne? George R. R. Martin wird wahrscheinlich auch den Arsch zusammenkneifen.
Der liegt auch nur seitlich links auf der Seite und isst. Also der macht gar nichts mehr. Also, glaube nicht. Das war schade. Da hätte ich auch mich selber schlecht gefühlt, wenn ich meine eigene Legacy hinten raus nochmal so reingeschissen hätte, sage ich ehrlich.
Also es ist wirklich so doof geendet. Alles war ein Traum und die Drachen sind eigentlich Einhörner, oder? Also richtig doof geendet.
Ich spoiler das jetzt hier nicht. Du guckst das ja irgendwann nochmal. Wenn du da im Altenheim, dann mache ich dir das an, wenn du dich nicht mehr wehren kannst.
Wenn ich mit Doctor's Diary fertig bin, dann gucke ich mir das an.
Oh Gott. Aber diese Szene erinnert mich so ein bisschen daran, weil dann wird wirklich Locusta durch die Gassen Roms geführt und die Bürger, die natürlich auch jetzt total erleichtert sind und dieser Hass auf Nero, der jetzt tot ist, entlädt sich dann halt einfach auf ihr unter anderem. Die wird bespuckt, beworfen, verflucht. Also es hat wahrscheinlich sehr viel mit dieser Szene gemeinsam, würde ich sagen. Kaiser Galba ist jetzt am Start. Und der will natürlich eine große Show, der will das Exempel statuieren. Wir wissen nicht genau, wo das Spektakel stattfindet, aber auf einem großen Platz in Rom auf jeden Fall, weil Tausende von Bürgerinnen und Bürgern dabei sind. Die drängen sich auf den Platz, klettern auf Statuen und Dächer, um einen besseren Blick zu bekommen. Das war ja damals so total das große Event. Es ist so
Fußball-WM.
Volksfestartige Stimmung. Die Händler verkaufen Wein, du kannst ja noch eine Tüte geröstete Kichererbsen mitnehmen.
Steine.
Ja, ein bisschen so. Die Luft ist erfüllt von Geschrei, Gelächter und natürlich auch ein bisschen Blutdurst, Sensationsgeilheit. Und ich habe mich gefragt, wir als Crime-Podcaster, ne? Sind Crime-Podcasts vielleicht so ein bisschen der Ersatz für die Hinrichtung?
Ein Stück weit wahrscheinlich, ja. Ist ja auch eine, also ich meine, wir berichten über grausame Sachen und Leute hören interessiert zu. Trotzdem ist es natürlich auf einer anderen Ebene, als wenn du dich irgendwo hinstellst und zuguckst, wie einer geköpft wird und dir noch Popcorn dazu kaufst. Ne? Wie ist sie denn hingerichtet worden?
Ja, jetzt wird's nochmal wild. Also
Pferde.
Angeblich wird Locusta in die Mitte des Platzes geführt. Und jetzt wissen wir halt nur, was die späteren römischen Historiker uns überliefern. Und das, ich weiß nicht, das ist so bizarr und so grotesk. Ich muss ganz ehrlich sagen, vermutlich ist ein bisschen mit denen durchgegangen. Aber die Legende hat sich über 2000 Jahre gehalten. Und zwar hat der Chronist Cassius Dio damals geschrieben, dass Locusta auf dem Platz, wer nicht gut jetzt kann mit sexualisierter Gewalt und ähnlichen Dingen, bitte skippen, dass sie zuerst auf dem Platz öffentlich vergewaltigt wurde von Teilen der Armee und danach aber auch von einer speziell dafür trainierten Giraffe. Ich weiß, es ist mega skurril jetzt.
What?
Von einer dafür trainierten Giraffe.
Von der Vergewaltigung.
Keine Ahnung.
Mann, bringe mir
die, das ist die Legende.
Giraffe. Von einer speziell trainierten Vergewaltigungsgiraffe.
Das ist die Legende. Wir wissen doch.
Ich glaube, anatomisch ist es schon schön.
Ja, ich weiß. Aber ich wollte es der Vollständigkeit groß. Halber mal Find gesagt haben. Und danach soll sie dann von wilden Tieren zerrissen worden sein.
Gott.
Man hätte sie wohl an einen Pfahl gebunden und hungrige Löwen oder Bären auf sie gehetzt. Das war damals tatsächlich aber eine übliche Hinrichtungsmethode für Schwerverbrecher. Das hieß Domnatio ad Bestias.
Hinrichtung durch Bestien.
Nicht zu verwechseln mit Damnatio ad Bastias.
Ja, das ist, wenn ich jemanden totlispe. Verurteilung. Haut mich dann vor den Delinquenten und muss 37 Mal serbische Sahnesoße sagen, bis er zu Tode gewaterboardet.
Schön. Schön.
Aber das ist schon, die Vergewaltigungsgiraffe lässt mich nicht so richtig los.
Ja, es ist wie gesagt ein Teil der Legende.
Warum fliehen solche Leute dann nicht, frage ich mich. Ich wäre doch in dem Moment, wo Nero tot ist, wäre ich aber so, hätte ich mich aber im öffentlichen Nahverkehr begeben und wäre abgereist.
Wohin, wie, das musst du ja auch erstmal mitkriegen. Das ist ja nicht, dass sie auf dem Handy eine Eil kriegt und sieht, oh, der Nero ist tot, ich muss los. Die müsste ja die Nachricht erstmal erreichen. Und wenn natürlich das Militär vorher da ist und die haben das in Rom mitbekommen, sind raus auf ihr Landgut, wofür, Basti, das geht nicht. Jetzt bleibt natürlich eine große Frage, Locusta, ist sie ein Monster? Ist sie ein Opfer? Ich weiß es nicht. Wer war die Frau wirklich? Wenn wir alle Legenden und auch diese ganze Propaganda beiseite schieben, was bleibt dann übrig? Ich finde auf der einen Seite schon ein Bild von einer kalkulierenden Frau irgendwie.
Ja, definitiv.
Die im Kerker saß, aber eben nicht um ihr Leben gebangt oder gebettelt hat, sondern auf ihre nächste Chance gehofft hat, nehme ich mal an. Dann ist es auf jeden Fall auch eine Frau, die ohne mit der Wimper zu zucken halt einfach Gifte ausprobiert hat, gemischt hat und Menschen damit getötet hat. Dann hat sie auch noch weitere Giftmörder und Mörderinnen ausgebildet.
Also war ein Ausbildungsbetrieb.
Um das Leid in die Welt.
Ausbildungsleiter. Ja, wir sprechen ja, also man muss es einordnen, wir sprechen von einer Zeit, wo ein menschliches Leben einen anderen Wert hatte, wo auch Moral einen anderen Wert hatte, wo Mord, Totschlag, Grausamkeit, also ich meine, allein die Art der Hinrichtung zeigt ja schon, dass wir mit einem anderen, da wurden Menschen zur Unterhaltung ermordet. Gladiatorenkämpfe waren Unterhaltung, ne? Also das muss man sich vorstellen.
Ja, das stimmt.
Wir haben da einen anderen Umgang mit dem Thema Tod, Totenreich, Erlösung, Hinrichtung, aber natürlich sprechen wir von einer Frau, die zur Begünstigung ihrer selbst Menschen grausamste Todesarten angetan hat und da gibt es auch nichts dran rumzureden. Horror, schrecklich, schreckliche Umstände.
Aber wenn wir mal ganz ehrlich, ne? Die Frage ist ja überhaupt, und das finde ich schwer zu beantworten, hatte sie überhaupt eine Wahl? Also theoretisch natürlich immer ja, aber als Frau damals in der Zeit, was wäre denn die Alternative gewesen, dass sie zum Nero sagt, ich misch das Gift nicht? Wer weiß, was dann passiert, wer das macht, man, weißt du, das macht man nicht.
Ja, wir sprechen auf jeden Fall jemanden, der Mord nicht aus Leidenschaft oder aus dem Affekt begangen hat, sondern als kalkuliertes Mittel auch zum Selbsterhalt. Ja, und da, ich denke, uns steht nicht zu, 2000 Jahre später das so zu beurteilen, weil wir die Person nun mal wirklich, also das sind ja Überlieferungen geformt und inwieweit das alles wahr ist. Aber ja, man muss natürlich sagen, dass die Lebensumstände dieser Menschen damals von den Gegebenheiten so waren, dass uns schwerfällt, das in irgendeiner Weise überhaupt einzuordnen. Aber die Errungenschaften unserer Neuzeit, ein Rechtssystem, keine Todesstrafe etc., keine bestialischen Hinrichtungen, wir können schon ganz dankbar sein, dass wir nicht in diesen Umständen leben.
Gerade als Frau.
Ja.
Wie gesagt, das...
Doch, natürlich als Frau.
Das war definitiv, glaube ich, noch weniger witzig.
Aber und, das ist auch erst in den letzten 50 Jahren lustig geworden.
Ja, es wird auch hoffentlich aber auch trotzdem noch ein bisschen besser. Ja, also, doch. Es ist a long way to Recklinghausen, wie wir sagen. Ist noch ein bisschen.
Reicht aber jetzt auch. Ja, also
trink mal was von dem Wein hier. Basti, musst du brechen? Ich habe die Feder hier. Guck mal,
allein, dass wir jetzt unsere Gage hier verteilen, ist ja schon ein ärgerlicher Umstand.
Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Es würde so in einem guten Podcast nicht passieren, sind wir mal ehrlich. Nee. Na, was halt auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist, dass natürlich auch in der Geschichte dann oft diese Geschichte von Locusta erzählt wurde, weil, auch in der nahen Geschichte nach Nero, weil ein echter Römer, ein ehrenhafter Römer stirbt natürlich im Kampf mit dem Schwert. Und Nero wird durch diese Geschichte auch so ein bisschen der feige Kaiser, weil er die feigen Dienste einer Frau angenommen hat und nicht ehrenhaft mit dem Schwert seine Gegner bekämpft hat, sondern eben leise mit einer Giftmischerin. Ja, und da ist er wieder Sexismus. Woo!
Das war nicht das größte Problem, das Nero so hatte, kann man vielleicht zusammenfassen. Aber ja.
Ja.
Was für eine spannende, interessante und trotzdem tragische Geschichte. Und
ich mag ja historische Fälle, ne?
Ich auch total. Für mich bleibt zurück die Vergewaltigungsgiraffe.
Basti. Dann,
nein, aber so, also das ist wirklich, da fällt einem ja nichts mehr zu ein, die Vergewaltigungsgiraffe.
Vielleicht.
Das ist also wirklich, das ist schon so albern grausam. Weißt du, so, es gibt grausam und albern grausam, wo du denkst, das, was ist da so.
Aber magst du denn so historische Fälle?
Mag ich Giraffen?
Nee.
Total, ich finde das super spannend. Also mein Gott, es ändert ja nichts an der Grausamkeit und an dem Crime-Faktor, nur weil es jetzt nicht in Ober-Iderstein passiert ist, sondern in Rom. Also
ich mag das auch. Ich mag mir das auch gerne vorstellen. Wir haben jetzt auch ein paar Dinge gelernt über die frühere Zeit. Wenn jetzt mal einer sagt, ich würde mein Kind, ich hätte einen Namensvorschlag, das soll der Kleine soll Nero heißen, dann könnt ihr sagen, lieber Caligula.
Alter, ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwelche Kitas in Berlin-Charlottenburg gibt, wo der kleine Nero rumläuft, weil er so ein Freigeist ist und gerne Harfe spielt.
Wir haben hier zum Beispiel in Köln das, auch das Agrippina-Ufer. Da weiß ich jetzt auch schon mal, wo es herkommt.
Meinst du?
Ja.
Ah.
Ja, sicher. Von wem sonst?
Habe ich nie drüber nachgedacht. Sollte man auch nicht trinken. Passt eigentlich ganz gut. Wenn man da mal ein Gläschen nimmt, dann haut einen das faktisch um, als wenn man einen Knollenblätterpilz so genommen hätte.
Genau, wir wissen jetzt, welche Pilze giftig sind. Sandra, wie man sich die Weihnachtsfeiertage erleichtern kann. Es ist so viel heute mitgekommen in der Folge.
Es bleibt mir nur, mich bei dir zu bedanken, euch zu bitten, dass ihr schreibt, was ihr von der Folge haltet, wie es euch gefallen hat, Friends and Crime weiter zu folgen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben das, besonders natürlich meine bezaubernde Kollegin Sandra hat das in einer Art und Weise dargeboten, dass ihr unterhalten worden seid. Ich
Aium Bastianus Rectum Est.
El Giraffikus. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.
Jetzt hast du gar nicht geteased, was du nächste Folge machst.
Oh, nächste Folge geht es nicht um Giftmord, aber auch um Mord.
Yes, komisch, bei Friends in Crime.
Auch in der Vergangenheit.
In der Zukunft aber weniger, geil.
Kein zukünftiger Mord, nicht Pre-Crime wie bei
Minority Report,
sondern es ist etwas näher an uns dran, aber immer noch lange her, fast 100 Jahre. Und dort geht es auch um sexuelle Obsessionen, was uns beiden besonders gut gefällt. Schweinkram. Tschüss, ihr Lieben. Hört rein.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.